Nächstenliebe beginnt in der Gemeinde. Wir wollen aber zuerst Gott bitten um seine Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Herr, wir haben gehört, was die Bibel uns berichtet, und bitten dich um ein rechtes Verstehen. Amen. Ja, was war denn da los? Zoff in der Urgemeinde? Das kann ja wohl nicht sein. Das war doch die ideale Gemeinde, in der sich alle so lieb hatten. Das war doch die ideale Gemeinde, zu der so viele so gern wieder zurück wollen. Das war doch die ideale Gemeinde, nach der wir suchen und streben. Leider, nein, das war sie auch nicht. Auch die Urgemeinde war nicht ideal. Sie war eine Gemeinde. Sie war eine Versammlung von Christen, von Christinnen und Christen, wie wir es auch sind. Wer die ideale Gemeinde sucht, wird scheitern müssen. Einige haben das erlebt. Denn so oft jemand deswegen die Gemeinde wechselt, wird Enttäuschung der Lohn sein. Die andere Gemeinde ist auch weit vom Ideal entfernt. Die Bibel, das finde ich immer wieder gut an ihr, ist ganz deutlich. Und sie täuscht uns nicht. Sie stellt uns kein Ideal vor Augen. Sie betreibt keine Ideologie, in der alles rosa-rot ist und alles nur toll, sondern die Bibel berichtet von der Wirklichkeit mit all ihren Unzulänglichkeiten. Ich empfinde das als sehr wohltuend. In diesem Bericht von der Wahl der 7 steckt damit gleich am Anfang ein starkes Zeichen gegen alle Versuche, eine ideale, eine perfekte Gemeinschaft zu bauen, in der politischen Welt, aber auch in der Kirche. All solche Versuche, wir wissen das aus der Geschichte nur allzu gut, enden letztlich mit einem Absolutismus, der Menschen ausgrenzt, nämlich all die, die angeblich dies Ideal zerstören. Und am Ende, auch das wissen wir leidvoll aus der Geschichte, steht dann im politischen Bereich, aber auch leider im kirchlichen, manchmal die Ermordung derer, die als ideologisch unangepasst oder als Heretiker bezeichnet werden. Oder die vielleicht dem falschen Volk angehören oder was auch immer als Ideal gesehen wird. Nein, natürlich gab es in der Urgemeinde auch Konflikte. Und das ist auch nicht erstaunlich. Erstaunlich finde ich den Lösungsweg, den die Gemeinde damals fand. Und dieser Lösungsweg, er kann und soll uns eine Inspiration sein, wie auch wir heute noch Konflikte beilegen können. Es zeigt, wie dieser Konflikt und wie Konflikte mit Liebe und Achtung gelöst werden können. Was war geschehen? Worum ging es eigentlich? Nach Pfingsten, berichtet uns die Bibel, war die Gemeinde auf 3000 Glieder angewachsen. Das gibt uns so ungefähr eine Größenordnung. Das ist, glaube ich, Matthias wird es bestätigen, mehr als wir Mitglieder in der Gemeinde haben, also alle, die in der Gemeinde gemeldet sind. 3000 Menschen. Und sie kamen, heißt es, täglich im Tempel zusammen und sie hatten alles gemeinsam. Aller Besitz wurde verkauft und je nach Bedürftigkeit verteilt. Und die Bedürftigsten damals, das waren die Witwen. Denn die hatten keine Möglichkeit, selber Geld zu verdienen und sich zu unterhalten. Wir können uns leicht vorstellen, dass die Organisation der Versorgung einer so großen Gemeinde und einer so großen Gruppe von Menschen einige Zeit und Kraft erforderte. Zu diesem Zeitpunkt auch hatte sich in der Gemeinde offensichtlich schon zwei Gruppen gebildet, die Hebräer und die Griechen. Judenchristen waren sie alle. Die Griechen, von denen hier die Rede ist, waren auch Juden. Sie waren Juden, die außerhalb Israels lebten, in der sogenannten Diaspora. Aber die Heidenmission hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen. Es waren also nicht Heiden, die zum Christentum gekommen sind, sondern es waren Juden, die gläubig geworden waren. Davon berichtet ja die Pfingstgeschichte auch. Und aus welchem Grund auch immer, das wird hier gar nicht genau gesagt, klappte es irgendwie mit der Verteilung des Essens nicht. Und zwar genau entlang dieser Grenze von Juden und von Griechen und Hebräern. Soweit der Konflikt damals. Und erstaunlich und lehrreich, wie gesagt, die Lösung. Diesem Lösungsweg möchte ich mit euch nachdenken. Und das ganz am Anfang gleich deutlich gesagt, ist keine Kritik an unserer Gemeinde. Es heißt nicht, dass, wenn ich sage, die haben das damals gut gemacht, dass wir das schlecht machen. Also, und eine generelle Kritik an unserer Gemeinde, an einzelnen Personen, ist nicht gemeint. Und es ist nicht gesagt, dass bei uns nun alles ganz anders und damit verkehrt läuft. Aber auf die erste Gemeinde zu schauen, von ihr gegebenenfalls zu lernen, das kann ja nicht verkehrt sein. Denn darum berichtet uns die Bibel ja davon. Das Erste, was mich erstaunt, der Konflikt wird nicht geleugnet. Davon jedenfalls wird nichts berichtet. Das kenne ich auch ganz anders, von mir und von anderen. Erstmal wird abgestritten und abgewiegelt. Ist doch gar nicht wahr. Gestern haben die sogar mehr bekommen. Was soll eigentlich die ganze Meckerei? Sind die denn nie zufrieden? Wir kennen das, glaube ich, alle nur zu gut. Nichts davon hier. Ob es nun stimmt oder nicht, dem wird gar nicht nachgeforscht. Es geht auch nicht um eine Schuldfrage. Die einen empfinden es so, sie äußern das und damit ist ein Grund gegeben, zu handeln und den Konflikt zu lösen. Nicht abzustreiten, sondern zu lösen. Wie wohltuend ist das? In der Gemeinde damals beginnt die Lösung damit, dass die Gemeindeleitung ihre Überforderung eingesteht. Und sie ist bereit, Verantwortung abzugeben. Auch das ist ja nun ganz und gar nicht selbstverständlich. Verantwortung teilen, jemanden mit ins Boot holen, das birgt ja die Gefahr eines Verzichtes von Macht und Einfluss. Wie viele Gemeinden sind schon daran gescheitert, dass Pastorinnen, Pastoren oder andere Gemeindeleitungen nicht abgeben konnten? Was ich nicht selber mache, das wird auch nicht gut. In der Zeit, die ich brauche, um zu schauen, ob die anderen es richtig machen, kann ich das auch gleich selber machen. Dahinter steckt oft eben ein Festhalten an Macht und Einfluss. Die Apostel machen es hier anders. Sie sehen die Unmöglichkeit, für alles gleichzeitig zuständig zu sein. Ja, sie bleiben die Leitung, die geben sie nicht ab. Sie legen die Aufgabe genau fest, die sie abgeben wollen. Rechtzeitig, bevor ihnen alles über den Kopf wächst und die Gemeinde Schaden nimmt. Das ist also der erste Schritt, der Wille, Aufgaben zu delegieren. Der zweite ist die Einberufung einer Gemeindeversammlung. Auf dieser Versammlung machen die Apostel schildern das Problem und sie machen einen Lösungsvorschlag. Sie diktieren die Lösung nicht, sie schlagen sie vor und die Versammlung stimmt ihrem Vorschlag zu. Das ist für mich der zweite Schritt. Das Problem wird öffentlich gemacht und damit geht ein Vorschlag zur Lösung einher, über den die Gemeinde dann berät und entschließt. In der Urgemeinde damals wurde der Vorschlag der Apostel angenommen. Dieser Vorschlag, auch das ist wichtig, beinhaltet nur das Verfahren. Die Gemeinde soll die 7 Männer selbst bestimmen. Das geben die Apostel nicht vor, wer das sein soll. Sie suchen nicht selber die Männer aus, die dann diesen Dienst, den diakonischen Dienst, übernehmen sollen. Die Apostel benennen einige Kriterien, aber sie geben keine Namen vor. Ja, scheint sogar, wenn man das liest, als wenn sie bei der eigentlichen Findung der 7 gar nicht beteiligt waren, sondern das ganz der Gemeinde überlassen haben. Welch ein Vertrauen setzt hier die Leitung in ihre Gemeinde? Die Apostel vertrauen darauf, dass die Gemeinde in der Lage ist, die richtige Auswahl zu treffen, ganz alleine. Also Vertrauen in die Gemeinde, die abgesprochene Lösung dann alleine, ohne in Anführungsstrichen Aufsicht zu finden, dieses Vertrauen ist für mich der dritte Schritt. Und danach kommt als viertes die Wahl der Gemeinde. Es wird gewählt, nicht bestimmt. Wie auch immer das Wahlverfahren war, das wird ja hier nicht gesagt, das Ergebnis wiederum ist ganz erstaunlich und zeugt von einer großen Reife dieser jungen Gemeinde. Sie wählen nämlich ausschließlich Mitglieder der Gruppe, die ihre Benachteiligung moniert hatte. Sie wählen ausschließlich Griechen in das neue Amt. 6 sind geborene Juden, einer ist zum Judentum übergetreten, der Proselyt Nikolaus. Also das Vertrauen der Apostel in die Gemeinde und in die Reife der Gemeinde war absolut gerechtfertigt. Die Gemeinde war gewillt, die sich anbahnende Spaltung zu überwinden. Sie hat es nicht auf einen Machtkampf mit dem Stimmzettel ankommen lassen. Sie hat im Sinne ihres Glaubens und ihres Herrn gehandelt und sich freiwillig unter die Schwächeren untergeordnet und so das Gebot der Liebe erfüllt. Es wird nicht taktiert, der Konflikt wird nicht abgestritten oder relativiert, er wird gelöst. Und das fünfte ist dann die Einsetzung der 7 und damit die Einsetzung in ihr Amt. Das ist nun wieder die Aufgabe der Apostel. Und das muss auch so sein, denn sie sind ja die Leiter der Gemeinde und das bleiben sie auch. Ganz kurz noch zum Amt der 7. Das waren sicher keine Servierer am Tisch, sondern sie sollten die Organisation der Gemeinde wahrnehmen. Also alles, was eben außerhalb der Wortverkündigung notwendig war in der Gemeinde, das ganze Organisatorische bei einer so großen Gruppe, das war ihre Aufgabe. Aber sie waren wohl auch in der Verkündigung aktiv. Denn die einzigen beiden, die in der Apostelgeschichte nochmal vorkommen, sind die ersten beiden, sind Stephanus, der aufgrund seiner gewaltigen Predigt gesteinigt wurde, und Philippus, der den äthiopischen Finanzminister taufte. So war die damals gefundene Lösung des Konflikts, wie man heute sagt, äußerst nachhaltig. Denn nebenbei wurde mal eben das Amt eines Diakons und später auch einer Diakonin geschaffen. Dieses Amt gibt es auch heute noch und es gehört immer noch zu den Grundpfeilern der Kirche. Diakoninnen und Diakone kümmern sich dabei nicht mehr ausschließlich um die innere Verwaltung der Gemeinde. Sie arbeiten genauso im Auftrag der Gemeinde bzw. der Kirche im Dienst an Menschen in Not, unabhängig von deren Gemeindezugehörigkeit. Und damals wie heute ist ihr Auftrag dabei auch, das Evangelium neben der Tat auch im Wort zu bezeugen. Dafür genießen sie eine lange Ausbildung, die beides Sozialpädagogik und Verkündigung beinhaltet. Und genau wie damals werden sie offiziell von der Kirche als Diakonin oder Diakon eingesegnet. Diakonin oder Diakon ist nach den Ordnungen unserer Kirche eine spezielle Berufsbezeichnung, wie damals an die Einsegnung in das Amt durch die Kirchenleitung gebunden. So weitreichende Folgen hatte die Lösung, die damals die Gemeinde für ihren Konflikt gefunden hatte, unter Gebet und geleitet vom Geist Jesu. Schon in meiner letzten Predigt hatte ich einen Text, in dem die Liebe der Gemeinde im Mittelpunkt stand und heute wieder. Liebe, so hatte ich damals gesagt, ist kein Gefühl, sondern ein Entschluss. Ich muss meine Geschwister lieben wollen, bei manchen vielleicht mehr als bei anderen, das Wollen. Liebe bedeutet nicht, dass es keine Konflikte gibt. Das sehen wir in dieser Geschichte. Konflikte gibt es. Das nicht anzuerkennen und zu behaupten, Konflikte dürfe es nicht geben, das ist Schwärmerei und führt zu nichts Gutem. Nein, Konflikte gibt es und die wird es geben, reichlich, auch bei uns. Auch Paulus im 1. Korinther 13, dem Hohelied der Liebe, sagt nichts anderes. Wenn er sagt, zum Beispiel, die Liebe erträgt alles, dann gibt es wohl was zu ertragen. Aber der Bericht über die Wahl der Sieben in der Bibel hier zeigt uns einen Weg, wie wir in der Gemeinde in Liebe mit Konflikten umgehen können und sie lösen. Offenheit gehört dazu, Vertrauen in andere, aber auch das Loslassen von Machtansprüchen und Kontrolle sowie die gemeinsame Lösung über die eigene Befindlichkeit zu stellen. Das alles ist eine schwere Übung und es ist auch der Urgemeinde sicher überhaupt nicht leicht gefallen, im Gegenteil. So aus uns heraus können wir das nicht schaffen und auch die Urgemeinde konnte es damals nicht. Damit das so klappt, damit das so geht, muss etwas oder besser jemand dazukommen, damals wie heute, der Herr Jesus durch seinen Geist. Der Geist Jesu, er wirkt im Hintergrund, auch in der geschilderten Begebenheit. Den Aposteln ist das wichtig, voll des Heiligen Geistes zu sein, ist eins der Kriterien für das neue Amt. Und mit Handauflegen und Gebet werden die Sieben in das Amt eingeführt, so wird der Geist noch einmal ganz handgreiflich weitergegeben. Das also ist das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde, die Verbindung mit dem Heiligen Geist, die Verbindung mit dem Geist der Liebe. Dieser Geist ist nicht auf mich bezogen, sondern auf die Geschwister. Voll zu sein mit dem Geist Jesu führt in den Dienst für andere, führt in die Gemeinde hinein. Dieser Geist, der wird uns ja nicht zur Selbsterbauung gegeben, sondern er wird uns gegeben zum Bau der Gemeinde. Und genau das passiert ja damals in Jerusalem. Diese Gemeinde, die es vermag, Konflikte auszuhalten und liebevoll zu lösen, diese Gemeinde ist ansteckend, sie ist einladend. Sogar Priester des Tempels, berichtet uns Lukas, kommen dazu und kommen zum Glauben. Die Liebe, die von der Gemeinde ausgestrahlt wird, ist stärker als theologische Vorbehalte. Mehr noch, die Priester waren doch als Erste der festen Überzeugung gewesen, dass Jesus nicht der Messias, nicht der verheißene Sohn Gottes sein konnte. Sie ändern ihre Ansicht um 180 Grad, wie es später auch Paulus tun sollte. Paulus wurde von Jesus selber später vom hohen Ross gestürzt. Bei der Steinigung des Stephanus war er ja noch ganz begeistert dabei. Die Priester und so viele andere, die wurden vom Leib Jesu, von der Gemeinde, das ist nämlich der Leib Jesu, wir sind der Leib Jesu. Und die Menschen werden überzeugt von diesem Leib Jesu durch Predigt und durch Liebe. Die Liebe unterstreicht den Inhalt der Predigt. Eine Predigt aus einer Gemeinde, die lieblos miteinander umgeht, die wird nicht viel Frucht tragen. Sondern das Leben in der Gemeinde, das beglaubigt das Wort. Nur dann ist es ansteckend und anziehend, auch heute. Amen. Herr Jesus Christus, schenk uns immer wieder deinen Geist, damit wir als Gemeinde leben und wachsen können. Anziehend, einladend, wertschätzend, vertrauensvoll. Kurz, in deiner Liebe. Amen.